die 70 Stufen, die wirst du nie wieder in deinem Leben selber laufen können. Mhm. Und wie ich so zurückgerollt bin, habe ich gedacht, eigentlich könntest du einen Marathon laufen. Was ich unbedingt vermeiden muss, ist der körperliche Marching Call. Der körperliche Marching Call ist, wenn du durch Übertraining, zu hohe Positionsgröße, dir eine Krankheit oder eine Verletzung zuziehst, die nicht mehr aushält, die du nicht los wirst und dafür sorgt, dass du den Sport so nicht mehr machen kannst. Das Geld, was ich da zugewonnen habe, das habe ich eigentlich durch Inkonsequenz im Aktienhandel dann wieder verloren. Hätte ich mich da konsequent an die Regeln gehalten, wäre es nicht passiert.
Du hast mich jetzt vor unserem Gespräch jetzt gerade eben noch so ein bisschen angespitzt, indem du gesagt hast, es gibt so viele Gemeinsamkeiten zwischen Triathlon, Langdistanz-Triathlon und Börsenhandel oder Trading. Bevor wir darauf kommen, wann hast du mit Triathlon angefangen?
Ziemlich zeitgleich. Also ich bin in die Academy im November gekommen, 21. Und ich habe meine erste Mitteldistanz im September 21 gemacht.
Okay.
Also es ist die Hälfte dann von der Langdistanz, mal so zum Probieren. Und
Was heißt jetzt mal so zum Probieren? Also um das mal einzuordnen, das ist ja trotzdem, also Mitteldistanz bedeutet 1,9 Kilometer schwimmen.
Genau,
90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon.
Genau, 21
Kilometer. Und das am Stück. Also das ist ja schon alles für sich genommen eine absolute sportliche Superleistung.
Ja.
Du hast es hinterher. Was war denn der Grund, dass du gesagt hast, du willst Triathlon machen?
Der fing vor 11 Jahren an. Ich wurde vor 11 Jahren im Rollstuhl ins Krankenhaus eingeliefert und ich hatte eine Polyneuropathie. Guillain-Barré-Syndrom.
Was ist das? Was heißt das?
Das ist eine Krankheit, wo sich die Nervenummantelungen, die Myelinschicht löst und praktisch die Befehle, die vom Kopf kommen, nicht mehr an den Stellen ankommen, also an den Händen, an den Füßen oder auch dann zum Schluss halt an den Atmungsorganen, wo es dann kritisch wird. Und ich war dann im Krankenhaus, konnte aber geheilt werden. Das nur zur Vorgeschichte, weil sonst führt es zu weit weg. Aber am Ende hatte ich ein Erlebnis, nachdem ich dann die erste Behandlung bekommen habe, bin ich dann so mit dem Rollstuhl vorgefahren an den Empfang und da gingen so 70 Stufen hoch und ich habe mir gedacht, die 70 Stufen, die wirst du nie wieder in deinem Leben selber laufen können. Mhm. Ja? Und wie ich so zurückgerollt bin, habe ich gedacht, eigentlich könntest du einen Marathon laufen.
Okay.
Frag mich nicht, warum.
Ja.
In dem Augenblick war der Gedanke Marathon geboren und die Behandlung ging dann weiter und ich war dann auch in der Reha und im Arztgespräch. Am Schluss hat dann der Arzt gesagt, ja, die Medikamente, die geben wir jetzt weiter, alle 4 Wochen. Da habe ich gesagt, ich habe gemerkt, dass die mir nicht gut tun. Mhm. Und habe ich gesagt, eigentlich möchte ich das nicht, gibt es denn nicht eine andere Lösung? Und er hat gesagt, okay, wenn sie die nicht wollen, ich kann sie nicht zwingen. Da habe ich gesagt, okay, ich weiß ja, wie es losgeht, es geht in den Fingern los, wenn es pelzig wird und so und du kannst nichts mehr greifen und nicht mehr richtig laufen und so. Und habe ich gesagt, dann komme ich halt wieder her. Und hat er gesagt, okay, ist ein interessanter Ansatz. Ne? Unter einer Bedingung, ich komme in einem Jahr wieder, lass mir die Nerven wieder messen, es geht mir zu Strom, also Nervenleitbahnen messen. Und wenn die Ergebnisse in Ordnung sind, dann kann man das so machen. Ne? Also gut, ich war nach einem Jahr wieder dort, habe das messen lassen und die haben sogar festgestellt, dass Nerven sich wieder regeneriert haben, die schon länger weg waren. Also wir haben nicht von einem Jahr geredet, wir haben von Nerven gesprochen, die schon 5 Jahre weg waren. Der Körper kompensiert das aber.
Ja.
Und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich ja merken, wann die Krankheit zurückkommt. Die kann jederzeit wieder zurückkommen. Ne? Und das merke ich am ersten, indem ich halt meinen Körper fordere, indem ich ihn belaste. Und da kam jetzt erst der Marathon. Da habe ich dann 2015 war ich im Krankenhaus und dann habe ich, das fand ich ja toll, meinen Neffen angerufen, der hat sich damals schon für Triathlon interessiert. Und ich sag, du, wie wär's mit einem Trainingsplan für Marathon? Und der hat nicht so, da kommst du ja gerade aus dem Krankenhaus, das ist, lern erst mal laufen. Ne? Okay, wenn du das willst, machen wir das.
Ja, okay. Ja?
Und dann habe ich 2018 bin ich den Marathon gelaufen.
Wo bist du deinen ersten gelaufen?
Den 1994 in München.
Okay.
Und den dann auch wieder 2018 auch wieder in München.
Okay.
Wir haben uns München ausgesucht, weil es halt ein bisschen, was halt so ist.
Ist auch bestimmt sehr, sehr
schöne Stadt. Ne? Man kann sich die mal in aller Ruhe anschauen. Ja, ja. Und war München.
Okay.
War das dann 2018. Ich hatte aber vorher schon 2017 den Neffen haben wir gemeinsam besucht auf seiner Triathlon-Veranstaltung. In Italien war das damals und es ist schon emotional der Hammer.
Ja, ja, glaube ich.
Und die Italiener sowieso, ne, die, ja, können, ja, das, die können das. Ne? Und ja, der ist dann gelaufen, hat seine Schlusszeit gemacht, dann sind wir essen gegangen und dann war ich im Zimmer, konnte nicht schlafen. Dann bin ich nachts um 11, unser Hotel war an der Rennstrecke, bin ich raus. Und du kannst ja anhand der Stadtnummern im Handy, kannst dann auch schauen, wer das ist, woher die Person kommt, wie alt die ist. Mhm. Und dann ist nachts um 11 da der 55-jährige Neuseeländer und der 65-jährige Chinese und manche davon, und das hat mich so berührt, war, die sind um 11 da vorbeigelaufen und das Rennen ging bis 1. Also wer nach 1 kommt, der kann noch ankommen, aber dann ist die Cut-off-Zeit vorbei, du kommst halt nicht mehr in die Liste. Also du bist did not finish und ich war da gestanden und gesagt, der hat gerade 12 Kilometer hinter sich. Der kann eigentlich aufhören. Mhm. Ne? Der kommt nicht vor eins ins Ziel. Ne? Der ist aber trotzdem weitergelaufen. Ja. Und dieser Mindset, der hat mich begeistert. Das haben alle Triathleten. Die haben dieses, auch wenn Profis eine Verletzung haben und nicht als Erster, Zweiter, Dritter ins Ziel kommen, dann kommen sie als Zehnter, als Fünfzehnter, aber keiner gibt auf. Mhm. Alle kommen ins, also alle versuchen, es sei denn, sie haben eine schwerere Verletzung.
Ja.
Und das finde ich so toll. Ne? Und dann, nach dem Marathon habe ich dann so gesagt, Mensch, wie wär's denn mit Triathlon? Ich konnte schon immer gut schwimmen. Laufen ging auch. Fahrradfahren kann ich bis heute noch nicht besonders gut. Ja. Na, hat er ihm gesagt, okay, und deswegen versuchen wir mal die Mitteldistanz. Ne? Mhm. Schauen wir mal, wie es geht. Und ich bin da auch sehr vorsichtig ran. Ich habe mein erstes Fahrrad bei eBay gekauft. Also ein richtiger Kauf. Naja, wenn es nichts wird, dann verkaufst du halt wieder.
Ja, genau.
Dann haben wir da auch wieder einen Trainingsplan aufgestellt. Und dann war das auch wieder in Italien halt die Mitteldistanz 2021. Das war auch das Rennen, wo sich dann unser Neffe für Hawaii qualifiziert hat. Er selber hat sich für Hawaii qualifiziert. Ich habe meine erste Mitteldistanz gemacht. Ne?
Cool.
Und wir sind dann auch nächstes Jahr drauf, 22, mit ihm nach Hawaii gefahren, haben das Rennen da angeschaut. Schon Gänsehaut.
Cool. Ja, Gänsehaut pur. Ne? Ist für mich einer der schönsten Sportmomente, ist, wenn, ich bin sehr fasziniert von Triathlon, ich würde mir selber jetzt nicht zutrauen, aber ich bin sehr fasziniert. Es gibt ja in Hawaii diese Regel, dass der Erste den Letzten empfängt.
Ja, ja.
Und wenn man das sieht, das ist super emotional, wenn dann der Superstar, der da reingekommen ist und der in der ganzen Welt gefeiert wird, sich extra nochmal hinstellt, und den Letzten oder die Letzte in Empfang nimmt, das ist, besser kann man Sport gar nicht beschreiben.
So ist es. Also diese unmittelbare Nähe zu den Top-Athleten, ne? Also das ist mir passiert, ob das jetzt eine Auszeichnung ist oder nicht, in Rot bei meiner ersten Langdistanz 2023. Da geht man dann früh so zum Start und dann der Sebastian Kienle, der gerade sein Rad aufpumpt, ne? ACB. Ja. Also wenn man sich schon ewig kennt,
ja, ja.
Und das war sein letztes Rennen. Ne? Und dann macht man halt das Rennen. Und ich war halt mit 14 Stunden schon ziemlich weit hinten. Mhm. Habe aber meine Medaille von Magnus Dittlef bekommen. Ne? Also cool. Du rennst dann da rein, auf einmal steht der Magnus Dittlef vor dir. Congratulations. Und das ist schon klasse.
Okay.
Also es ist wie wenn du beim Fußballturnier von Manuel Neuer oder von Thomas Müller, hey, die waren da in Elfmeter, oder?
Ja, genau. Jetzt lass uns mal den Switch zur Börse machen.
Ja.
Also, ich verstehe jetzt deine Motivation, Triathlon zu machen. Was war deine Motivation, dann auch ungefähr zeitgleich mit Börse anzufangen? Weil die meisten Menschen würden jetzt sagen, wenn du Triathlon machst, dann kann sich jeder vorstellen, das ist zeitlich mega anspruchsvoll. Das Training allein jetzt mal. Und jetzt, warum holst du dir, also ist ja langweilig, warum holst du dir das nochmal rein?
Weil ich es als eine Notwendigkeit angesehen habe. Ne? Also ich bin seit 42 Jahren selbstständig. Ich bin in meinem Beruf sehr gut.
Mhm. Und vielleicht mal für alle, die zuschauen, was machst du beruflich?
Wir stellen hochqualitative Designs her, die eingebrannt werden können auf Porzellan und Glas. Mhm. Und da gehört sehr viel Fachwissen dazu. Und
du hast mir das, glaube ich, zum allerersten Mal erzählt in New York.
Ja,
du bist einen Tag später nach New York gekommen,
Genau,
wo wir uns alle getroffen
haben. Noch in Pittsburgh war.
Und da warst du noch in Pittsburgh und hast mir das dann erzählt, was ihr da macht.
Ja, hatte ich noch einen Kunden besucht, ja, richtig. Genau, und da sind wir eigentlich sehr spezialisiert. Mhm. Und wie gesagt, das mache ich auch sehr gerne, weil gerade als Spezialist auf der Welt, ist ja bei dir genauso, es ist ja schön, wenn man, wenn man seinen Input geben kann, wenn man gefragt wird und so weiter und wenn man auch Dinge weiterbringen kann. Im Finanziellen war bei mir so ein Bedürfnis zu sagen, was ist das Ganze? Was ist Geld? Ne? Ja, Geld ist mehr als Scheine und Zinsen und Kredite. Und da bin ich immer auf dich gestoßen, auch, muss ich sagen, durch den umfassenderen Ansatz. Da ging es also nicht nur um Trading, sondern auch um Unternehmensmindset und Unternehmertum, sagst du dazu. Und ich finde, man darf das eine vom anderen nicht trennen. Also man kann es auch gar nicht trennen. Man kann es, wenn man sagt, ich will es nur traden, aber irgendwo hat es ja doch wieder mit Firmen zu
Natürlich.
Tun.
Natürlich. Ne? Gerade wenn man selber Unternehmer ist, kann man es auch nicht
trennen. Ja, und deswegen, das war der Antrieb. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, oh, mir war es eigentlich in den ganzen Jahren egal, wie schnell ich vorwärts komme. Mhm. Mir war es wichtig, dass ich vorwärts komme, zum einen und zum anderen auch auf welche Art und Weise. Also das ist nur so ein Side-Effekt. Wir haben in 4 Wochen die Scharfschaltung unseres ersten B2C-Produkts. Das ist also auch wieder ein Bild, ein Abziehbild, aber sehr individualisiert und muss nicht eingebrannt werden. My Babala heißt es. Und das wird also, wie gesagt, übers Internet vertrieben. Jetzt hatte ich natürlich nie mit dem Internet groß zu tun.
Ja.
Und wir waren damals in Zwickau gesessen, auf der Regionalgruppe. Und da sitzt neben mir, erzählt mir einer, ich verkaufe Klimaanlagen übers Internet. Also ich projektiere die, Entschuldigung. Und wenn das Projekt stattfindet, dann habe ich meine Handwerker und die installieren das. Also ich bin nie auf der Baustelle. Ich mache das alles online. Das war für mich unvorstellbar. Ne? Und dann habe ich gesagt, also, wenn der das kann, dann kann ich auch irgendwas übers Internet verkaufen. Ich wusste nicht was, aber irgendwas muss es sein. Mhm. Ne? Dann habe ich mit ihm noch ein wenig geredet und dann kam noch ein Dritter dazu und du kennst ja dies, was machst du denn? Ja, drucken und so weiter und so fort. Und dann sind wir jetzt ich wusste damals noch nicht, dass es das Produkt gibt. Mhm. Wir haben praktisch das Produkt dann auch entwickelt und wir haben die Produktion auch in Deutschland bei uns dann sichergestellt und jetzt, wie gesagt, gehen wir dann online. Was ist das jetzt wert? Ne? Also trete ich jetzt ein bisschen oder unterhalte ich mich mit Menschen über Geschäft, das sich gerade entwickelt? Das ist so geil, oder? Also, weiß, ob man das hier sagen darf dann.
Absolut. Du hast alles für uns sagen.
Also, das habe ich auf der Heimfahrt schon die ganze Zeit, dann von Zwickau nach Reau, was kannst du denn da? Und dann hört es ja nicht mehr auf. Ne? Mhm. Und so ist es dann entstanden. Hat es eine Zeit lang gebraucht. Aber auf die Frage, warum hast du dir das noch angetan?
Ja. Ich denke das nicht, aber ich glaube, viele würden das einfach so sagen. Warum tust du dir das noch an?
Ja. Weil ich nicht stillstehen will. Mhm. Deswegen.
Ja.
Weil ich nicht stillstehen will. Weil Weiterentwicklung für mich ein wesentlicher Wert ist. Und ich sage, jetzt habe ich das geschafft, jetzt reicht's.
Ja.
Kann ich mir nicht vorstellen. Das gehört zum Sport dazu, das gehört jetzt zur unternehmerischen Entwicklung dazu. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dann zu sagen, okay, mit 65 hörst du dann das Arbeiten auf. Und sonst, das passt mir nicht.
Ganz anderer Lebensentwurf. Ne? Ja.
Das passt mir nicht. Ne?
Wir wollen ja heute ein bisschen über Parallelen sprechen.
Ja.
So, als du damals nach diesem, auch was ja auch als Bild krass ist, sitzt im Rollstuhl, und dann bist du später, läufst du einen Marathon oder machst Triathlon. Es gab doch garantiert mal den einen oder anderen Arzt, der dann auch, du hast selber gesagt, ich komme die Treppen nie wieder hoch. Es gab doch bestimmt auch den einen oder anderen Arzt, der gesagt hat, du kommst die Treppen nicht mehr hoch, oder?
Muss ich ehrlicherweise sagen, nein.
Oh,
also der Arzt, mit dem ich da auch sprechen konnte, und der war klasse. Mhm. Und der ich muss ja die Neurologen bewundern, weil du erkennst ja die Krankheit nicht, ne?
Ja.
Also wenn du einen gebrochenen Arm hast, dann siehst du das Röntgenbild, dann ist der Arm gebrochen, ne?
Ja.
Oder die Schulter ausgekugelt oder was weiß ich. Aber wie die diagnostizieren müssen oder können, und der war also selber behindert. Und in dem Fall ist es halt dann auch ein Vertrauen, was er da aufbaust, weil der auch weiß, wovon er spricht.
Ja.
Der hat mir auch die Erstdiagnose gegeben. Mhm. Ne? Das, also nicht die Erstdiagnose, sondern du willst ja, wenn du da reinkommst mit dem Rollstuhl, wissen, was los ist. Und er hat dann gesagt, ja, es gibt da neurologisch immer drei Möglichkeiten. Entweder es bildet sich zurück oder es bleibt so, wie es ist, oder man stirbt dran. Ne?
Ja.
Und habe ich gesagt, okay, wann wissen wir denn, was der Fall ist?
Ja.
Und es waren, also hat dann 3 Tage gedauert. Die haben aber schon gut untersucht mit MRT und Rückenmarkspunktion und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, da war ein sehr hohes Vertrauensverhältnis da. Der hat offen gesprochen und ja, der hat mir dann auch in der Abschlussbesprechung gesagt, also das mit der Nervenrückbildung, das dauert jetzt ein Stück, aber das wird schon wieder. Ne? Marathon hat er nicht in den Mund genommen. Nein, das habe ich ihm auch nicht gesagt.
Natürlich nicht. Aber ich habe das deswegen gefragt, weil oftmals hat man das ja auch so, dass man sagt, hey, die Ärzte geben einen auf, und aber dann gibt es Menschen, die, du bist, wärst auch so einer, ja, der dann so motiviert und sagt, ich schaffe das trotzdem. Ja, ja. Und jetzt machen wir wieder den Schwenk zur Börse. Es gibt ja auch ganz, ganz viele, wo man sagt, ja, Börse kann man sowieso nicht gewinnen. Das ist ein Casino und das macht da gar keinen Sinn. Man kauft den ETF und alles ist gut. Und was ja grundsätzlich nicht falsch ist, ETF zu kaufen. Ja. Ja. Aber da hat man ja auch oft, dass viele das von außen sagen, das wird nie wieder was oder das kann gar nicht funktionieren. Und bei dir wäre es jetzt, wenn du sitzt im Rollstuhl und dann sagst, hey, ich laufe demnächst Marathon, wird ja auch die Masse sagen, das funktioniert sowieso nicht. Und aber da sieht man eben, dass die Meinung der Masse nicht immer ganz so richtig ist.
Ja, ja. Du hast einen Kreis von vertrauten Leuten in der Familie meistens, mit denen du darüber sprechen kannst. Mhm. Wenn du damit auf den Gehsteig gehst, hast verloren.
Ja, ja.
Die erklären dich für verrückt. Ne?
Ja.
Und es ist ja auch irgendwo verständlich.
Ja. Ne? Jetzt lass uns nochmal kurz dieses Thema besprechen. Was ist, du musst, wenn du Langstrecke machst, ich glaube, jeder Marathon oder jeder Triathlon musst du wahnsinnig viel trainieren, aber Langstrecke natürlich ist es, glaube ich, eine echte Quälerei auch zwischendurch. Ne? Und was ist da so diese Parallele zur Börse?
Die Diskussion, die ich auch hatte zu Hause mit, du übernimmst dich und irgendwann liegst du auf der Strecke,
ne,
ist für mich die Vola. Ne? Mhm. Also wenn ich Triathlon mache, dann bin ich bei Vola 15. Mhm. Und die praktisch nach 30 Kilometer beim Marathon auf der Wegstrecke liegen, die sind halt bei 40 gelaufen. Ist
ein guter Vergleich.
Ja, ja. Und was ich unbedingt vermeiden muss, ist der körperliche Margin Call.
Ja.
Das ist nicht, dass ich an einem Rennen nicht ankomme. Das wird irgendwann passieren, das ist der Verlust.
Ja,
irgendwann
ja.
passiert das.
Ja.
Irgendwann habe ich bisher Glück gehabt mit 3 Langdistanzen. Ist nichts passiert. Meistens ist es ja beim Fahrrad, dass du einen Platten hast oder sowas. Mhm. Und wo ich dann auch war, hier mit Malaysia, das sind auch die äußeren Umstände, die dafür sorgen, dass du einfach rausfliegst. Ne?
Ja.
Ich habe halt Glück gehabt. Ne? So. Aber ich habe auch mich vorbereitet.
Mhm. Man kann es blöd zwischendurch gefragt, was ist denn, wenn der Reifen platzt?
Naja, dann hast du entweder.
Darfst du wechseln?
Ich darf mir selber helfen.
Ja, also
ich darf nur keine
Reifen dabei haben und du kannst auch nicht das ganze Rad wechseln oder
so. Ah, okay. Also, das ist der Punkt. Du darfst von außen keine Hilfe annehmen. Es sei denn, einer, der rumfährt vom Team, also von Ironman, fährt manchmal ein Auto rum, manchmal auch nicht.
Ja.
Das hängt auch dann davon ab, ob du die 180 Kilometer komplett in einer Schleife fährst oder mehrere Schleifen, dann siehst du das Auto ja öfter.
Ja, ja.
Aber in Malaysia bin ich bestimmt an 20 Platten vorbeigefahren und so schnell kriegst du es nicht geregelt. Also ich habe einen Schlauch dabei und eine Luftpumpe und dann musst du halt schauen, dass du es selber fliegst. Ne? Das ist es nicht. Mhm. Der körperliche Margin Call ist, wenn du durch Übertraining, zu hohe Positionsgröße, dir eine Krankheit oder eine Verletzung zuziehst, die nicht mehr ausheilt, die du nicht los wirst und dafür sorgt, dass du den Sport so nicht mehr machen kannst.
Mhm.
Das ist der körperliche Margin Call. Und das sind so doofe Begriffe, aber das kommt mir, wenn ich so am Fahrrad trainiere, kommt mir das immer so, oder wie in Nizza, wo ich da den Bike hoch bin. Das ist jetzt, du hast jetzt amerikanische Aktien und der Dollar wird auch noch schwächer. Und wenn du da mit Rückenwind einen Berg runterfährst, ne, dann hast du die amerikanischen Aktien und hast einen steigenden Dollar.
Ja, genau, verstehe.
Also ich weiß nicht, woher es kommt,
ja, okay.
aber das ist sowas, was mich was mir dann so vor Augen tritt, ne? Ah, so ist das doch. Es ist also sowohl das, die Aktie, wo du so halt gekauft hast, in welcher Währung und was die Währung dann sonst noch macht. Ne? Mhm. Und so ist es jetzt auch. Jetzt geht's bergab und jetzt hast du dazu noch Rückenwind und das sind so Vergleiche. Ne?
Ja.
Also und eben dieses Konstante. Ne? Mhm. Wir reden jetzt immer natürlich, weil das auch das Highlight ist, immer um die Wettkämpfe.
Ja.
Das ist die Kirsche auf der Torte. Ne? Das tägliche Training ist eigentlich der.
Es gibt diesen fantastischen Spruch, ich glaube, von wie heißt gleich der schnellste Sprinter der Welt? Der aus Jamaika, ja. Usain Bolt.
Usain Bolt.
Und der hat mal gesagt, ich habe 10 Jahre lang trainiert, um die 100 Meter unter 10 Sekunden genau. zu rennen. So. Das stimmt.
Ja.
Und genauso ist ja an der Börse. Alle sehen nur dann, oder alle hoffen auf diesen einen großen Trade, der sie reich macht. Aber dass du da jahrelang dafür was machen musst, das sieht halt keiner.
Genau. Ne?
Oder will keiner sehen oder will es auch nicht wahrhaben.
Genau. Oder, wie gesagt, sie versuchen es zu schnell. Und dann schadest du dir an der Börse mit Geld und im Triathlon speziell, weil es halt doch sehr anstrengend ist mit der Gesundheit.
Ja.
Kannst du an der Börse Geld verdienen? Ja. Kannst du an der Börse Geld verlieren? Ja. Ist Triathlon ungesund? Naja, Langdistanz, wenn es richtig machst. Also ich fühl mich nicht schlecht.
Ja.
Aber es ist schon die Frage, wie betreibe ich das Ganze? Ne? Da kann man, glaube ich, in jeder Lebenssituation einen Weg finden, sich zu ruinieren oder eben davon zu profitieren.
Ne? Weißt du, was ganz spannend ist? Ich habe heute ein Interview gegeben fürs Börsenradio und Moderator Peter hat mich gefragt, was sind denn so Menschen, die sehr erfolgreich an der Börse sind? Kannst du die irgendwie kategorisieren? Und das Erste, was ich gesagt habe, Menschen, die zum Beispiel irgendeine Sportart sehr diszipliniert machen, weil die sind es durch diesen Sport gewohnt, so diszipliniert zu sein. Und deswegen sind sie dann auch diszipliniert beim Anwendung von Börsenregeln. Bist du eigentlich ein gutes Beispiel dafür, oder?
Jein. Ich bin beim Sport disziplinierter als an der Börse.
Okay. Also irgendwo brauchst du ja einen Ausgleich.
Okay. Nee, die Aussage unterschreibe ich zu 100%. Es ist jetzt auch dieses Jahr, das war auch gestern eines meiner Ziele, einfach die Regeln von Sport auf die Börse noch stärker anzuwenden. Also ich sag mal, eine Spider-Option, Short-Put verkaufen, 10er Delta und immer wieder. Das läuft halt, ne?
Ja.
Und das Geld, was ich da zugewonnen habe, das habe ich eigentlich durch Inkonsequenz im Aktienhandel dann wieder verloren.
Ne?
Und hätte ich mich da konsequent an die Regeln gehalten, wäre es nicht passiert. Und das muss man im Sport genauso. Also wenn ich jetzt beispielsweise nach 25, 30 Kilometer beim Marathon sage, so, ich lasse jetzt die Verpflegungsstation aus, weil ich verliere da 2 Minuten. Ne? Ja, dann liege ich halt bei 35 Kilometer auf der Nase.
Ja, ja.
Und ich muss das durchziehen. Und das sind so Routinen. Ich sage, hat gesagt, der Trainer hat mich dann gebrieft und hat gesagt, ist ja auch schön, dass man nicht alle Erfahrungen selber machen muss. Ne? Und mach das. Aber vor allem halt an jeder Verpflegungsstation und nimm was. Das ist das Allerwichtigste. Du kannst einen Marathon, das ist nicht empfehlenswert, aber du kannst einen Marathon auch einfach so laufen. Ne?
Ja.
Ohne was. Ne? Du fühlst dich danach nicht gut. Aber einen Langdistanz-Triathlon schafft keiner, ohne dass du was nimmst oder zu wenig nimmst. Und das war so. Und ich habe die also auch gesehen, dass in Rot waren da welche eigentlich gut gebaute Männer, sage ich jetzt mal. Die waren da im Gebüsch gelegen, ne, und haben auf dem Krankenwagen gewartet. Und die haben halt dann zum Schluss die Wohler nicht beachtet. Die sind einfach durch. Ne? Und da sind ja nur noch 12 Kilometer. Aber die haben es in sich.
Ne? Ach so.
Die haben es in sich.
Du hast gerade was Spannendes gesagt, nämlich ein Wort, und zwar Trainer. Das heißt, du hast einen Triathlon-Coach oder Trainer, der dabei hilft, auch wenn er nicht für dich rennt, aber du hast halt jemanden.
Ja.
Du hast jemanden auch für die Börse, das darf ich sein.
Ja.
Warum glaubst du, ist das so wichtig, dass man, wenn man so irgendwo spezielle Leistungen erbringen möchte, dass man sich da jemanden sucht, der einen da unterstützt?
Ja, wie gesagt, man muss nicht jeden Fehler selber machen. Es ist wichtig, jemanden zu haben, der sagt, okay, das ist der Plan, so haben wir es vor. Und während der Tätigkeit auch mal auf, auf Missstände aufmerksam macht. Ne?
Ja.
Also wenn die ganze Sache läuft, dann fragt man halt, ist das jetzt richtig oder was kann ich tun? Und dann sagst du oder jemand von deinem Team, ist vielleicht jetzt keine gute Idee. Ne?
Ja.
Lass mal.
Weißt du, was also für mich so faszinierend ist? Wenn man jetzt sagt, jemand hat einen Sporttrainer, dann ist das für jeden offensichtlich. Und sagt, na logisch. Also du spielst Tennis und dann steht halt ein Trainer da und sagt, hey, du machst die Rückhand falsch, du musst da ein bisschen was korrigieren, du spielst Golf, du fährst Rad, egal was. Ne? Und wenn du aber jemanden hast, wo du sagst, hey, das ist ein Börsentrainer, dann sagt er, Quatsch, kannst alles selber beibringen, liest ein paar Bücher, schaust YouTube an, das musst du, da braucht man niemanden. Warum glaubst du, ist das so? Wir wissen ja beide, dass es nicht so ist, aber warum glaubst du, denken das viele?
Ist eine Mischung aus Erfahrung. Also ich dir das aus YouTube und Büchern beizubringen, das dauert wahrscheinlich 10, 15 Jahre und die Zeit würde ich jetzt nicht aufbringen wollen dafür. Und zum anderen weiß ich ja immer noch nicht, wenn ich am falschen Weg bin. Ne? Also wir hatten den Fall jetzt bei Nizza, das war so ein klassischer Fall. Ich meine, die Story für sich ist schwierig, aber am Ende des Tages zeigt ja auch sehr deutlich, worauf es ankommt. Ich bin in Malaysia gestartet im Oktober 24 und angekommen und schwierige Verhältnisse und es ist wirklich, wenn man auch im Internet nachliest über diesen Ironman, stimmt, was da steht. Also wer da Schwierigkeiten mit Hitze hat oder mit dem spülen Wetter und so weiter, der soll wirklich vielleicht nicht hingehen. Das ist einfach so. Der eine verträgt es, der andere nicht. Es ist eine Hitze, ne? Ja, das ist das Schwüle nicht. Ne?
Ja, ja.
Also ich habe auch für Malaysia in Griechenland trainiert. Ne? Und bin aber nicht wie die anderen früh um 6 Uhr gelaufen, sondern Mittag um 12 Uhr mit langen Armeln. Ne? Die haben alle gedacht, der blöde Deutsche. Ne? Aber eben um mich an die Hitze ein bisschen zu gewöhnen. Ne? Und ich war aber überrascht, was die Schwüle dazu noch ausmacht. Und ich war da an einem sehr hohen emotionalen Level. Ich sage, klasse, hätte es geschafft. Ja. Und gleich noch die Qualifikation für die WM. Ist ja auch nicht einfach mal so, ne? Und war dann auch danach noch beim Sportarzt, ne? Also habe noch eine Leistungsdiagnostik gemacht. Das ist für mich persönlich auch wichtig, wie ist der Körper.
Klar.
Und
quasi das Trading-Tagebuch mal zu überprüfen.
Genau. Also ja, richtig. Vor allen Dingen halt auch um körperliche Defizite.
Absolut.
Im Herz und so weiter. Dass der ausbelastet bis zum Umfallen und hast dann Belastungs-EKG dabei. Und dann habe ich gesagt, wenn der ja sagt, mache ich weiter. Und wenn er nein sagt, muss ich mal etwas anderes suchen. Ne? Weil das Risiko gehe ich dann nicht
an. Ja.
Wunderbar, einen Trainingsplan gemacht und das und das. Und dann war es halt so, dass im Januar 25 bei unserer Tochter Eierstockkrebs diagnostiziert wurde. Und das ist der Punkt gewesen, wo du ziehst ja einfach mal alles weg. Ne? So. Mhm. Und die Planung, ja, der Trainingsplan stand. Aber ich habe viele Sachen unterschätzt. Also ich habe zum einen unterschätzt die Regeneration. Du kannst an der Stelle, es hat eine Woche bei mir gedauert, du kannst 2-3 Stunden am Tag trainieren und wenn du nachts nur eine Stunde schläfst, weil es halt nicht anders geht, dann läufst du nach einer Woche nimmer und fährst auch nimmer Fahrrad.
Ne? Ja.
Das ist dann weg. Und dann hat das mit dem Trainingsplan nicht hingehauen und ich habe dann überlegt, wenn das ein normaler Ironman gewesen wäre, hätte ich den abgesagt, aber jetzt hast du dich qualifiziert, jetzt musst du ja trotzdem hin. Und das ging dann so ein paar Monate weiter, bis im April dann der Trainer eben geschrieben hat, also der Termin steht, jetzt müssen wir uns was überlegen. Ja, entweder sag's ab oder lass uns mal reden, weil du gesagt hast, was der Trainer da macht.
Ja.
Ne? Ich sag, dann haben wir uns hingesetzt, hat er gesagt, also das ist schon eine harte Nummer, auch 2.500 Höhenmeter auf der Radstrecke und ne, mit deiner Radleistung, ja, mal schauen. Und ich habe mich dann im Mai entschlossen, habe ich die E-Mail aufgesetzt an Ironman und wollte halt absagen. Und dann habe ich die E-Mail aufgesetzt, dann bin ich runter zu meiner Frau und habe gesagt, also ich habe die E-Mail jetzt aufgesetzt, wir lassen das mit Nizza, ne?
Ja.
Und dann sagte ich, okay, du musst da nicht teilnehmen, aber nach Nizza fahren wir trotzdem, weil wir das als Familie beschlossen haben. Ne? Zwar mit Iron Man.
Ja, ja.
Und wir fahren da jetzt eh hin, ob du jetzt da teilnimmst oder nicht. Ich sag, klasse. Ich habe mich dann gesehen am Gehsteig, wo ich den Athleten zujubel. Ne?
Ja.
Ich sage, da könnte ich jetzt selber mitlaufen. Ging nicht. Dann bin ich hoch, also ins Arbeitszimmer, habe ich meinen Trainer angerufen. Ich sag, pass mal auf, wir haben ein Problem. Absagen geht nicht. Ich muss da jetzt starten. Ne? Und da kommt jetzt der Trainer ins Spiel. Ne? Da hat er gesagt, ja, okay, wenn das so ist. Schwimmen kannst du, brauchen wir nichts machen. Wir mussten den Trainingsplan zusammenhauen. Ne? Ich hatte nur noch 3 Monate.
Ja.
Und laufen wirst du irgendwie schaffen. Ja, da eine Promenade da. Und du musst jetzt Fahrrad fahren. Und zwar so, dass du auch wieder regenerieren kannst. Ne? Also du kannst jetzt nicht Tag und Nacht Fahrrad fahren
und dabei
krank werden. Ne? Dann ist erst richtig vorbei. Und da kommt der Trainer ins Spiel. Das kann ich nicht. Das kann ich für mich nicht selber festlegen. Da kommt der Externe ins Spiel, der dann sagt so, ich schätze dich ein, der kennt mich seit Jahren. Ich schätze dich so ein, so kann es gehen. Das ist der Notplan, den ziehen wir jetzt durch. Ne? So, wie rette ich jetzt den Putz oder so?
Ja, genau.
Schließen oder rollen oder, ne? Ja, das waren dann 3 Monate nochmal Training. Und das war das Eigentliche. Das war nicht nur die WM und jede WM, ob die in Hawaii ist oder Nizza. Hawaii hat halt die Hitze und den Wind und diese Einsamkeit auch, weil vieles ins Land rausgeht, wo keiner steht. Ja. Da musst du immer mit dir selber zurechtkommen. Aber jede Triathlon-WM, Langstrecken-WM ist schon anspruchsvoll.
Ja.
Und ich habe es fast geschafft. Ich habe ein bisschen übertrainiert, weil ich gerne weiß, wie ich ins Rennen starte.
Ja, ja.
Und das Rennen war am 14. September. Und am 31. August bin ich meine härteste Einheit gefahren. Also 2 Wochen vom Rennen, das war ein Fehler. Ja. Also ich war dann schon.
War zu lang oder zu kurz?
Mitte August hätte ich aufhören müssen.
Ah, okay.
Ne, 4 Wochen vorher. Musste dann langsam, also nicht aufhören, aber langsam weniger machen.
Okay, okay.
Und nicht richtig nochmal Gas geben. Aber ich bin dann bei uns im Fichtelgebirge, kannst du optimal trainieren. Bin ich dann so die 2.500 Höhenmeter. Du hast zwar keine hohen Berge, dann musst du halt öfters rauf und runter fahren. Ne? Aber ich hatte dann meine 150 Kilometer am Fahrrad, meine 2.500 Höhenmeter. Das hat mir psychologisch hat mir das Ruhe gegeben. Ne? Aber körperlich war ich halt ein wenig angeschlagen. Aber das ist jetzt egal. Ich bin ja dann in der Cut-off-Zeit angekommen. Das ist schon die WM in Zusammenhang mit der Vorgeschichte. Deswegen musste ich die mit aufführen. Ne? Also wenn jemand über die Geschichte da noch mehr wissen will, der kann er dann im Podcast von unserer Tochter anhören. Da verarbeitet sie praktisch ihre Geschichte, auch um anderen Hilfe zu geben.
Wir können das gerne mal hier mit verlinken.
Das
verlinken wir mal mit, dass ich das jeder mal mit anhören kann. Ja.
Aber wie gesagt, der Trainer ist da einfach essentiell.
Ja.
Das schaffst du nicht. Ja. Ich hätte auch diese Erfolge, oder fährst du jetzt im Fahrrad technisch schlauchlos oder mit Schlauch? Das kannst du alleine nicht wissen.
Ja.
Oder das sind einfach die Aufgaben, die der Trainer machen muss. Ne?
Wir könnten jetzt eigentlich, also ich hätte das noch Lust, noch ganz, ganz lange darüber zu plaudern, aber wir kommen zum Ende. Wir können das jetzt noch alles auf Börse beziehen und so, aber ich glaube, jeder, der hier zugehört hat, der ein bisschen um die Ecke denken kann, der weiß, dass man das alles, was du gesagt hast, jetzt auch 1:1 auf die Börse anwenden kann.
Absolut.
Auf jeden Fall eine super, super spannende Story.
Ja.
Wenn du jetzt jemand, der ganz neu ist, egal ob es jetzt im Triathlon ist oder an der Börse, wenn du dem einen Tipp geben dürftest, was würdest du denen für einen Tipp geben?
Positionsgrößen halten. Also was mir hier bei den Aktien das Leben gerettet hat. Ne?
Ja.
Also ich habe ja vorhin gesagt, durch die Optionen Geld aufgebaut, durch die Aktien verloren. Das wichtigste Learning für mich persönlich, und es ist ja sehr individuell, ist lerne mit kleinen Größen, bis es funktioniert.
Ja.
Und dann kannst du hochskalieren.
Mhm.
Und presch nicht rein. Das ist für mich das Wichtigste. Also für mich persönlich das Wichtigste.
Absolut.
Positionsgröße, weil sonst bist du schneller draußen, als du drin bist. Ne?
Ja.
Also, es gibt viele Punkte, aber das ist für mich persönlich der wichtigste.
Ja.
Lerne, gib dir die Geduld, und geh mit kleinen Positionsgrößen rein, dann tut das Scheitern auch nicht mehr so weh.
Ja, absolut. Ne?
Dann hast du es halt, in dem Fall.
Ja, wenn ein $100 Verlust ausgestoppt wird, insgesamt sagt man, okay, so what?
Ja.
Ja, wenn es $10.000 sind.
Richtig.
Ist halt eine ganz andere Größe, egal wie groß das Konto ist.
Ich glaube, das ist das, Das ist das Wichtigste. Das war bei mir auch so ein Spleen. Klar, ich habe mein Konto, aber für mich ist es innerlich immer so, ich kann nur das Geld verlieren, was ich durch Optionen vorher gewonnen habe.
Genau.
Das ist so, so ein Psycho-Ding. Und das ist, hat mich jetzt nicht behindert, aber irgendwo ist es dann trotzdem so, jetzt hast du es gewonnen, jetzt ist es wieder weg. Wenn du kleine Positionen hast, ist trotzdem ein Plus.
Ja, genau.
Das sind dann kleine, das ist eigentlich das Wichtigste, wie du immer sagst, nicht verlieren. Nicht verlieren.
Genau. Ja.
Und wie gesagt, das ist im Sport die Gesundheit. Mhm. Du musst wirklich mit beiden Sachen sowohl beim Training immer schauen, wie beanspruche ich mich, dass ich zu was komme, aber wo überlaste ich mich? Und das ist was, wo du sehr stark beachten musst. Und das trifft eigentlich aufs Training genauso zu.
Okay.
Das ist 1:1 das Gleiche. Ja.
Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in deine, in deine Welt.
Danke.
Mega, mega spannend. Ich kann jedem nur empfehlen, guckt euch mal so einen Triathlon-Wettkampf an. Ja. Das auch selbst, wenn man es nicht macht, ist total faszinierend. Ne? Und also danke für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
Gerne.
Danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir verlinken den Podcast von deiner Tochter hier mal unten in den Shownotes. Mhm. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss, Servus. Danke dir, dass du da warst.
Gerne. Danke auch dafür.